habe das so vor Augen, wie Jesus da reinreitet und wie er die Menschen sieht, die ihm zujubeln, die Sachen auf den Boden legen, die sagen, endlich, endlich, der König ist da. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus so in die Gesichter schaut und wie er genau weiß, wie wenig dieser Jubel wert ist. Weil genau die gleichen, die heute da stehen und sagen, yeah, unser König kommt, die stehen nur ein paar Tage später an der Straße, die den Berg hochgeht, und schreien auch wieder, aber leider schreien sie was ganz anderes, und auf dem Berg oben steht ein Kreuz. Als Jesus als König in die Stadt reitet, da weiß er, dass der Weg zur Krönung über Golgatha führt. Er hat nur noch wenig Zeit. Seine Jünger ahnen gar nichts. Seine Jünger baden in dem Jubel. Die nehmen so die nehmen da so ein bisschen was von mit. So ein bisschen Glanz fällt ja auch auf sie ab. Die freuen sich. Jetzt geht's los. Ich stelle mir das vor, die saugen das so richtig auf. So. Für die Jünger ist das der absolute Höhepunkt. Und für Jesus ist es der Anfang vom Ende. Und weil Jesus weiß, es bleibt nicht mehr viel Zeit, möchte er seinen Jüngern und möchte den Leuten außenrum gerne noch ein paar Lektionen erteilen. Möchte ihnen noch ein paar Sachen mitgeben. Und Einheit Nummer 1 für diesen Tag, die er vermitteln möchte, ist: Mein Tempel ist ein heiliger Ort. Hier ist kein Platz für Geschäftemacherei, für Lügen, Betrügen und auf Kosten anderer Geschäfte machen. Und damit sich die Zuhörer diese Lektion merken, holt er sich die Peitsche als Meinungsverstärker. Und ich glaube, die Einheit hat gesessen. Jesus räumt den Tempel auf. Jesus macht erstmal kräftig sauber. Erlebnispädagogik vom Feinsten. Manche klatschen vielleicht, manche sagen, das war schon lange überfällig, dass hier mal jemand aufgeräumt ist. Aber ich glaube, die Mehrzahl der Menschen hat sich wirklich geärgert. Jesus räumt den Tempel auf und dann lehrt er einige Tage im Tempel. Ich glaube, er musste erst aufräumen, damit er da Platz findet und lehren kann. Und er macht sich viele Feinde in dieser Zeit, in der er im Tempel lehrt. Aber die Geschichte, die soll heute nicht unser Schwerpunkt sein. Ich möchte eine andere Geschichte, die auch eine Lektion Jesu ist, gleich noch näher betrachten. Auf der Abschlussliste von Jesus stehen vor allem die hohen geistlichen Führer, die Priester, die Schriftgelehrten. Die, die sich für ganz besonders toll hielten, die, die sich für ganz fromm hielten. Das waren genau die, wo Jesus sagt, nee, die scheitern an meinem Anspruch. Die werden meinem Anspruch nicht gerecht. So habe ich es mir nicht gedacht. Und das brodelt in denen. Das können die überhaupt nicht gut vertragen, dass da jemand kommt und sagt, hey, ihr habt das alles falsch verstanden. Weil sie waren ja die, die dachten von sich, wir haben es richtig verstanden. Und sie wollen Jesus aus dem Weg räumen. Der macht nur Ärger. Den müssen wir loswerden. Der Unruhestifter. Es funktioniert doch so gut. Wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Wir sind die Frommen, ihr seid die Schlechten. Ihr seid die Sünder, ihr seid die Bösen. Wir sagen, was Gesetz und Recht und Ordnung ist. Und das Fußvolk muss parieren. Schlecht, wenn dieser Thron ins Wackeln kommt. Und Jesus wackelt ganz gewaltig an diesem Thron. Jesus ist noch nicht fertig mit seiner Erlebnispädagogik. Die Aktion mit der Peitsche haben alle mitbekommen. Das mussten alle sehen, was da passiert ist. Und das, was er seinen Jüngern jetzt mitgibt, das haben wirklich nur die mitbekommen, die ganz nah um ihn standen, die zu diesem engen Kreis um ihn gebildet haben. Die erlebnispädagogische Einheit Nummer 2. Ich stelle mir das so vor. Jesus steht da in der Ecke vom Tempel. Und um ihn rum stehen so seine Jungs und seine Mädels und die reden so ein bisschen, die gucken so ein bisschen, was da so läuft. Und im Blick haben sie das Spendenkörbchen, das da mitten im Tempel steht. Sie schauen sich das auch so an, was da jeder in den Pott reinwirft. Und manche haben das richtig gefeiert, was da reingeworfen wurde, damit auch ja jeder sieht, wie viel da reingeht. Ich habe das mal erlebt und das war ganz spannend in einer Kirche in Afrika. Da ist das auch so gewesen, dass vorne in der Mitte das Spendenkörbchen stand und da wurde durch den Mittelgang getanzt und dann hat jeder da was reingeworfen. Und dann, als alle durch waren, wurde geguckt, ob schon reicht, hat noch nicht gereicht, wurde noch eine zweite Runde gedreht. So. Im Bedarfsfall. Und die Leute, die nicht genug Geld dabei hatten oder gar kein Geld hatten, die haben dann einfach Zuckerrohr oder Eier oder sowas mitgebracht. Das wurde dann nach dem Gottesdienst vor der Kirche ausgelegt und dann wurde das versteigert und dann wurde das Geld auch da reingelegt. Das war ein echtes kleines Fest. Das war eine richtige Feier. die da passiert ist. Und ich glaube, so ähnlich können wir uns dieses Fest auch vorstellen, das da im Tempel passiert ist. Da wird richtig gefeiert. Wir tun alle was rein. Guckt mal, wir tun alle was rein. Und in dieser Reihe, da steht auch so eine ältere Frau, unscheinbar gekleidet, vielleicht ein paar abgetragene Klamotten, vielleicht ist sie gebückt gegangen, sie schaut auf den Boden, sie hat keinen großen Umschlag mitgebracht. Es sieht eher so aus, als würde sie ganz verkrampft was in ihrer Faust festhalten. Ich möchte den Bibeltext heute aus einer etwas anderen Übersetzung vorlesen, aus der Bibel nach Kinder, der sogenannten Kinderbibel. Man kann das schlecht sehen, weil es ein bisschen dunkel ist. Ich habe den Text in der Kinderbibel gefunden und denke, das ist ganz schön mit ein paar Bildchen hier. Da steht, ich lese es vor, weil es nicht jeder gut lesen kann, diese Frau ist sehr arm. Sie kann nur 2 Pfennige für Gott geben. Andere Menschen geben viel mehr. Andere Menschen geben viel mehr Geld. Jesus und seine Freunde schauen zu. Die arme Frau hat viel mehr gegeben als die reichen Männer, sagt Jesus. Die Frau hatte nämlich alles Geld gegeben, das sie hatte. So steht es in der Kinderbibel und ich habe den Text nochmal aus der Neues Leben Übersetzung mitgebracht. Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Bevor ich zu der Witwe komme, möchte ich noch einen kurzen Blick auf die anderen werfen, die da auch was reingeschmissen haben. Die haben auch was gegeben. Die haben eine Menge gegeben. Im Zusammenhang mit Abgeben war neulich eine Zahl, vor gar nicht langer Zeit, letzte Woche in den Nachrichten zu hören, 6,75% abgeben. Wer weiß, wer 6,75% abgeben sollte? Zypern. Jeder, der in Zypern ein Bankkonto hatte. Was für ein Aufschrei ging da durch Zypern. Wir sollen was abgeben, weil die was falsch gemacht haben? Weil die es nicht hinbekommen, richtig zu haushalten? Inzwischen ist von 25% die Rede. Ich bin sicher, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben mehr als 6,75% gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie über 10% gegeben haben von dem, was sie haben. Aber trotzdem sagt Jesus, das reicht nicht. Das ist nicht genug, was ihr hier abgebt. Jesus will mehr als 6,75%. Jesus will mehr als 10%. Jesus will sogar mehr als 25%. Jesus sagt, ich will alles. Ich will das ganze Konto. Ich will alles, das ganze Konto und übrigens auch alles, was sonst noch so da ist. Wertvolles und auch anscheinend Wertloses. Aber, und das ist der große Unterschied, es ist keine Zwangsabgabe, sondern Jesus will eine freiwillige Gabe. Das ist der große Unterschied. Die Schriftgelehrten, die reichen Männer in der Bibel, die haben es mit Zähneknirschen gegeben. So viel muss ich da reinlegen. Die Gabe hatte mehr den Zweck, den anderen zu gefallen, als wirklich Gott was zu geben. Sie wollen ja den anderen in nichts nachstehen. Guck mal, der hat so viel. Da muss ich mindestens auch so viel. Was denken die Leute? Diese typischen Fragen. Wenn es nach ihnen gehen würde, dann wäre ein bisschen weniger auch in Ordnung. Die alte Frau, die wird überhaupt nicht beachtet. Die spielt überhaupt nicht in ihrer Liga. Die muss nur aufpassen, dass sie keiner über den Haufen rennt. Ich bin so froh, dass Gottes Zählweise nicht unserer Zählweise entspricht. Ich lerne aus der Geschichte so einiges. Eine Sache, die ich lerne, ist, wenn wir alles für uns behalten wollen, dann gehen wir irgendwann pleite. Das lerne ich aus der Geschichte von der armen Witwe und das lerne ich auch aus der aktuellen Zeitgeschichte in unserem schönen Europa. Ricarda Huch sagt, Liebe ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es verschwendet. Und ich glaube, das ist Gottes Zählweise. Wenn wir Liebe verschwenden, wenn wir aus Liebe verschwenden, wenn wir aus Liebe weitergeben, wenn wir abgeben, aufgeben aus Liebe, dann wird es nicht weniger, sondern dann wird es mehr. Das ist Gottes Zählweise, das ist Gottes Finanzpolitik. Natürlich darf ich den Vorschlag nicht dem Herrn Schäuble bringen. Der wird sagen, das funktioniert nie. Aber Gottes Reich funktioniert so. Je mehr ich abgebe, desto mehr habe ich. Je mehr ich weggebe, desto mehr bekomme ich. Vielleicht nicht an Zahlen auf dem Bankkonto. Die sind auch nicht so wichtig. Aber ganz sicher als Segen auf dem Himmelskonto. Und das ist im Gegensatz zu jedem irdischen Konto eine ewige Anlage mit ganz sicher guter Rendite. Und die ist sicher vor jeglicher Inflation. Lass uns jetzt als zweites mal einen Blick auf die arme Frau werfen. Wobei ich eigentlich glaube, dass der Titel arme Frau überhaupt nicht so zutreffend ist. Ich finde, es ist eine sehr reiche Frau. Zumindest ist sie viel reicher an Weisheit als alle anderen, die im Moment da sind. Sie wirft 2 Münzen in das Kollektenkörbchen. 2 Lepta steht da. Ein Lepta ist die kleinste mögliche Münze. Kleiner geht nicht. Im Vergleich zu den anderen war das gar nichts. Das war prozentual gesehen überhaupt nicht von Wert, ist nicht aufgefallen in dem großen Kästchen. Die anderen geben so viel für das Reich Gottes, so viel für Gott. Da fließen Gaben im Überfluss. Und dann kommen da so 2 kleine Lepta, 2 Pfennige, 2 Centstücke. Das kann doch keine Auswirkung aufs Reich Gottes haben, oder? Jesus sagt zu seiner Truppe, schaut euch mal diese Frau an. Ich versichere euch, sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Ich glaube, ihr war es selber unangenehm, dass sie nicht mehr geben konnte. Ich glaube, die hat sich selbst geschämt dafür. Aber wofür hat sie sich eigentlich geschämt? Dafür, dass sie eine Witwe ist? Dafür, dass es ihr nicht gut geht? Dafür, dass sie nicht mehr hat? Dafür, dass sie unverschuldet in eine Notlage gekommen ist? Dafür hat sie sich geschämt? Wofür schämst du dich? Für die Gaben, die du nicht hast? Für das, was andere besser können? Schämst du dich für Dinge, für die du überhaupt nichts kannst? Für die Situation, in die du gekommen bist, ohne dass du was dafür kannst? Die Witwe hatte überhaupt keinen Grund, sich zu schämen. Im Gegenteil, Jesus lobt sie. Zwar nicht für den Betrag, der ist egal, sondern für die Herzenseinstellung. Dafür, dass sie das Herz am rechten Fleck hat, dafür, dass sie die richtige Priorität hat. Ja, sie hat wenig. Ja, sie hatte wirklich Pech in ihrem Leben. Ja, sie hatte zu kämpfen. Sie hat gegen Hunger gekämpft, sie hat gegen Einsamkeit gekämpft, sie hat auch noch gegen die anderen Menschen kämpfen müssen, die sie belächelt haben. Aber sie weiß, dass sie das, was sie hat, von Gott hat. Und sie will es ihm zurückgeben. Hast du auch zu kämpfen? Ich habe manchmal zu kämpfen. Ich frage mich manchmal, wieso reicht immer alles nur gerade so knapp? Und ich rede jetzt nicht vom Geld. Ich rede von allem. Von Zeit. Von Begabung. Von Zwischenmenschlichen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es wird echt knapp. Vielleicht reicht es auch nicht am Ende. Wieso ist am Ende vom Geld noch so viel Monat übrig? So rum ist es richtig. Und von allem anderen auch. Aber dann versuche ich, dankbar zu werden für das, was ich habe. Und dann fange ich an, einen neuen Blick zu bekommen. Und ich glaube, das hat die Witwe auch gemacht. Von außen sieht das vielleicht aus wie, naja, ist nicht so viel, was sie gegeben hat. Aber aus dem anderen Blickwinkel sieht das aus wie, wollen wir erstmal sehen, was wir für Gott geben wollen. Und dann schauen wir, dass wir mit dem Rest zurechtkommen. Das, was übrig ist, das wird mir bestimmt reichen. Das ist eine Frage von Prioritäten. Decke ich in meinem Leben erstmal alle meine eigenen Bedürfnisse ab und von dem, was übrig ist, da kann ja bestimmt noch ein Teil auch für Gott zur Verfügung stehen. Oder lebe ich zuerst und in erster Linie für Gottes Reich und schaue, was kann ich in Gottes Reich investieren, was kann ich für Gott geben und von dem, was noch übrig ist, was kann ich davon für mein eigenes Leben benutzen. Ich habe zur Verdeutlichung mal einen kleinen Vergleich mitgebracht. Ich habe hier ein Glas und dieses Glas ist mein Leben. Ich ziehe mir das mal ein bisschen heran. Also stellen wir uns mal vor, dieses Glas ist mein Leben. Oder dieses Glas ist die Zeit, die mir am Tag zur Verfügung steht. Oder dieses Glas ist das Geld, das mir zur Verfügung steht. Oder die Liebe, die ich zur Verfügung habe, die ich gerne weitergeben möchte. Egal, das kannst du füllen mit dem, was für dich gerade passt. Und ich versuche jetzt mal in dieses Glas alles so reinzustopfen, was ich gerne da reinbekommen möchte. Als erstes habe ich den ganz normalen täglichen Wahnsinn mitgebracht. Und den stopfe ich jetzt mal in das Glas. Super, da ist ja noch Platz drin. Jetzt versuche ich mal die ganzen großen Brocken in meinem Leben noch reinzubekommen. Da habe ich dann meine Ehe. Hat jetzt überhaupt keine Bedeutung, dass ich eine Ente als Bild für meine Ehe genommen habe. Ich hätte auch den Frosch nehmen können. Meine Gottesbeziehung vielleicht. Meine Finanzen, die Gemeinde und Beziehungen. Passt, ist ein Männchen. Und da wird das schon ganz schön eng, die ganze Angelegenheit. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht allzu große Sauerei. Ich habe das heute Morgen zu Hause geübt und es ging einigermaßen. Ich versuche es jetzt nochmal anders. So, das hat schon mal funktioniert. Ja, das war ja noch nicht alles. Und jetzt versuche ich mal, andere Prioritäten zu setzen. Jetzt kommen erstmal diese ganzen großen Brocken in mein Glas. Und dann gucke ich mal, dass ich mich auch noch um meine Tagesgeschäfte kümmere, um den ganz normalen Wahnsinn. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich hoffe, es funktioniert. Es passt. Es ist dann peinlich, wenn man was zeigen will und es funktioniert am Ende nicht. Ich glaube, dass wir dieses Bild auf vieles in unserem Leben übertragen können. Und ich glaube eben auch auf unsere Gottesbeziehung und auf das, was ich bereit bin, für das Reich Gottes zu geben. Versuche ich erst, mein Leben schön zu sortieren und zu organisieren und alles unterzubringen. Und dann, wenn was übrig bleibt, dann kann ich ja drüber nachdenken. Dann kann ich ja auch noch was in meine Gottesbeziehung investieren. Dann kann ich ja noch was in die Gemeinde investieren. Dann kann ich ja noch was in die Mission, Evangelisation, in die Beziehungspflege investieren. Oder ist meine Priorität auf meinem geistlichen Leben, versuche ich zuerst Gott unterzubringen, zuerst die großen Brocken in meinem Leben unterzubringen, zuerst meine Gebetszeit unterzubringen, zuerst meine Finanzen im Blick auf die Frage, was kann ich davon abgeben, zu klären und dann überlegen, was bleibt jetzt übrig. Wir treffen täglich, ich weiß nicht wie viele tausende Entscheidungen. Jeder von euch hat heute Morgen schon viele Entscheidungen getroffen. Das fängt damit an, wie wir angezogen sind, dann geht es weiter damit, was wir frühstücken, dann ob wir heute duschen oder heute nicht duschen oder ob wir nächste Woche duschen. Jeder trifft tausend Entscheidungen und die Frage ist, was ist die Grundlage für meine Entscheidungen? Was ist die Basis für meine Entscheidungen? Was sind meine Prioritäten? Wir wissen, dass Jesus kurz davor ist, dass den Berg hochgeprügelt zu werden Richtung Kreuz. Das ist die Geschichte außenrum um diese erlebnispädagogische Einheit, die Jesus seinen Jüngern verteilt hat. Und in diesem Zusammenhang sehe ich auch die Geschichte mit der Witwe. Jesus sagt damit, guck mal, es reicht nicht nur, am Ende ein bisschen was zu geben, sondern ich möchte, dass ihr alles gebt. Und Jesus kann das sagen, weil Jesus genau das gemacht hat. Jesus hat alles gegeben. Hätte Jesus nur ein bisschen am Ende abgeknapst von dem, was übrig gewesen wäre, ich glaube, dass wir nächste Woche kein Ostern feiern würden. Sind wir bereit, Jesus wirklich konsequent nachzufolgen? Sind wir bereit, ihm auch auf dem Berg nachzugehen? Sind wir bereit, auch alles zu geben? Oder geben wir nur aus unserem Überfluss, was eben dann vielleicht übrig ist? Natürlich können wir das nur, weil Jesus vorangegangen ist. Gar kein Zweifel, keine Frage. Wir können nur hinterhergehen, weil er vorausgeht. Wir würden es nicht schaffen, wir könnten nicht den Berg nach oben vorausgehen. Nur weil er alles bezahlt hat, können wir auch alles bezahlen. Nur weil er es schon vorher gemacht hat, können wir es auch machen. Nur weil er bezahlt hat, können wir bezahlen. Und wenn es nur 2 Pfennige sind, die wir bezahlen können. Es gibt die Leute, die stellen sich vorne hin und sagen, guck mal, was ich alles geben kann, was ich alles bereit bin aufzugeben. Die Witwe, die alles gegeben hat, die hat keiner gesehen, die hat keiner wahrgenommen. Die, die von den Menschen überhaupt kein Lob, überhaupt keine Anerkennung bekommen hat, die wurde von Jesus gesehen, die wurde wahrgenommen und sie wird geehrt, sie wird emporgehoben. Wir Menschen, wir sind so, wir sehen das, was man sieht. So sind wir veranlagt. In diese Falle tappen wir immer wieder rein. Das Unsichtbare, diese kleine Leistung, die zu vernachlässigen ist, weil sie keiner sieht, die ist im Reich Gottes so viel mehr wert. Sie ist für Jesus so viel mehr wert, als das nach außen hin toll und groß scheinende. Gottes Finanzplan ist zum Glück nicht unserer. Was bewirken so ein paar Pfennigmünzen? Ich glaube eine ganze Menge. Und ich habe eine tolle Geschichte gefunden. Die habe ich gehört und die möchte ich euch gerne weitererzählen. Und mir ist diese Geschichte auch so ins Auge gefallen, oder besser gesagt ins Ohr gefallen, weil wir möglicherweise mit unserer Gemeinde vor einem ähnlichen Problem stehen. Und ich finde den Lösungsansatz, der uns hier präsentiert wird, finde ich sehr spannend. Da lässt sich wirklich drüber nachdenken. Es war einmal ein kleines Mädchen, das weinend vor einer Kirche stand. Sie hieß Hetty Watt und sie hatte in dieser kleinen amerikanischen Kirche keinen Platz mehr in der Sonntagsschule bekommen, weil der Raum schon mit Kindern vollgestopft war. Da kam der Pastor der Gemeinde vorbei, sah das weinende Mädchen und nahm sie auf die Schulter. Er ging mit ihr hinein, fand in der Ecke noch einen Platz für sie. Am nächsten Morgen sah der Pastor das Mädchen auf dem Schulweg und er sagte zu ihr, Hetty, wir werden bestimmt bald einen größeren Sonntagsschulraum haben. Sie antwortete, ich hoffe, das stimmt. Ich habe Angst davor, allein in diesen großen, vollen Raum zu gehen. Der Pastor sagte, nun ja, sobald wir das Geld zusammen haben, werden wir uns um einen größeren Raum kümmern. Für den Pastor war das aber nur ein ferner Traum, denn sie hatten bei weitem nicht genug Geld für ein neues Gebäude. Einige Zeit später hörte der Pastor, dass das kleine Mädchen sehr krank geworden war. Er besuchte sie und betete für sie. Doch trotzdem starb Hetty bald darauf. Nach der Beerdigung überreichte die Mutter des Mädchens dem Pastor einen Umschlag. Dem Umschlag waren die Ersparnisse von Hetty. 57 Cent. Sie wollte, dass dieses Geld für den neuen Sonntagsschulraum verwendet wird. Am nächsten Sonntag gab der Pastor der Gemeinde bekannt, dass sie eine erste Spende für ein neues Gebäude erhalten hätten. Er erzählte von Hetty und von ihrer Spende. Die 57 Cent hatte er inzwischen in 57 einzelne Centstücke gewechselt. Dann verkaufte er die einzelnen Münzen an die Menschen, die von der Geschichte des kleinen Mädchens berührt wurden. So kamen $250 zusammen. Diese tauschte er wieder in einzelne Centstücke und verkaufte sie. Auf diese Weise kam genug Geld zusammen, um das Gebäude neben der Kirche zu kaufen. Heute hat diese Baptistengemeinde in Philadelphia ein Kirchengebäude mit 3.300 Sitzplätzen und sie hat eine eigene Universität, an der Tausende von Studenten unterrichtet werden. Und alles fing mit 57 Cent an. Ich bin dankbar, dass Gottes Finanzplan und Zählweise anders ist als unsere. Ich möchte kurz zusammenfassen. Ärgere dich nicht über die Sachen, für die du nichts kannst. Gott wird dich nur zur Rechenschaft ziehen für die Gaben, für den Umgang mit den Gaben, die er dir gegeben hat und nicht für das, was er dir nicht gegeben hat. Prüf deine Prioritäten. Ist Gottes Reich bei dir ein Anhängsel? Knappst du was ab von dem, was Überfluss ist, was übrig ist, oder ist es wirklich deine Priorität? Steht Gott für dich an erster Stelle und dein erster Gedanke ist, wie kann ich damit Gott und Gottes Reich dienen? Das ist ein schwerer Gedanke und es ist nicht leicht, das umzusetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz langer Lernprozess, bis man da sagen kann, man kommt irgendwo in diese Richtung. Aber das Dritte ist, lass dir den Segen nicht entgehen. Gib alles und erlebe dadurch Freiheit. Gib alles ab und hör auf, dich dran festzuklammern. Das tut uns nicht gut. Wenn wir uns dran festklammern, dann tut uns das nicht gut. Wenn wir das abgeben, und ich meine jetzt ganz im positiven Sinne an Gott abgeben, was uns eben so im ganz täglichen Wahnsinn begegnet, was unsere Aufmerksamkeit fordert, Wenn wir das an Gott abgeben, dann werden wir Freiheit erleben. Und ich bin sicher, dass wir beschenkt und gesegnet werden von Gott. Wir werden jetzt einen längeren Liedblock haben. Und einige von den Liedern werden uns diese Frage stellen. Bin ich wirklich bereit, alles zu geben? Und ich glaube, das tut uns gut, wenn wir uns diese Frage stellen. Wenn wir diese Frage auch im Blick auf die Passion stellen, im Blick auf Ostern stellen, auf Karfreitag stellen. Bin ich bereit, alles zu geben? Und ich wünsche euch Gottes Segen dabei, eine Antwort zu finden. Und wenn da vielleicht ein Lied dabei ist, wo du sagst, ganz schön heftig, alles ist ganz schön viel, dann hab einfach die Freiheit und lass es einfach, sing nicht mit, sondern denk drüber nach.